When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
Und das ist halt so unser, ja, unser Wunsch, unsere Motivation, auch zu schauen, was geht da noch, was ist da möglich.
Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 des Gespräches von Frank Sültmann, unserem Let's Make Lemonade-Podcast All-Star mit Marvin Willoughby und Jan Fischer von den Hamburg Towers. Das Thema lautet: vom Sportverein zum Sportunternehmen, zwischen Sozialverantwortung, Sponsorenverträgen und ungeahnten Herausforderungen.
Es hat gar nichts zu tun, wie du redest, wo du herkommst, was für eine Region, gar nichts, wenn mir den Ball zu passt und ich dir den passe, jetzt am Spiel und den Kopf einwerfen, dann sind wir ein Team, das geil.
Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, hole das am besten ganz schnell nach. Ansonsten springen wir direkt rein in das Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja. Ich habe, als tatsächlich so dieser Aufstieg war, war das bei mir so, natürlich klar, sportlich bist du da total bei der Mannschaft und denkst, ey, Wahnsinn, das war das Ziel, jetzt hat man das endlich geschafft. Das war ja eine unfassbar aufreibende Saison auch, also, also mit Höhen und Tiefen und dann die Spiele am Schluss dann auch mit Chemnitz beziehungsweise andere Mannschaften, die dann auch manchmal, das war mir gar nicht so klar, dieses Lizenzgeschäft, also was muss ich eigentlich machen, um überhaupt aufsteigen zu können? Und dann kam plötzlich eben so diese Phase mit, wir sind immer ausverkauft, 3.400 Leute, wir brauchen eine größere Halle, wir bräuchten ehrlicherweise auch mal Sponsorenverträge, die wahrscheinlich nochmal eine andere Dimension haben. Wie hat euch das jetzt tatsächlich in dieser Unternehmung Hamburg Towers nochmal verändert, also auch im Hinblick in die Zukunftsplanung? Also ich glaube, das Thema Halle ist ja nach wie vor eins, Sponsorenverträge sind auch neue dazugekommen, auch das Thema Marketing fand ich immer so ein bisschen in der Halle, klar, Haken dran, außerhalb der Halle, was kann man da eigentlich machen? Also ist diese Unternehmung dadurch eigentlich auch nochmal, hat nochmal einen anderen Stellenwert bekommen und ist nochmal anders gewachsen? Oder versucht man das jetzt über die Leistung und über die zusammen mit der BBL wahrscheinlich als Liga da jetzt irgendwie so einen Weg zu finden? Also Marvin, vielleicht magst du damit mal anfangen.
Mit allem, was du erreichst, wird die Messlatte ja höher gelegt. Ne? Und die Messlatte wird höher gelegt und die Leute erwarten ja auch was. Ne? Wenn du in der zweiten Liga bist und ein Spiel gewinnst, dann erwarten die Leute ja, dass du jetzt ja auch bei aller Sympathie und bei allen Charme und dass sie dich so auch cool finden, trotzdem ist eine Erwartung da, beziehungsweise ist noch Zufriedenheit da, wenn das erreicht und wenn es ja nicht erreicht wird. Und unsere Gesellschaft, so sind denken wir. Und klar, Leistungssport ja so und so. Und mit diesem neuen Level kommt natürlich die, die Aufgabe, dass wieder nachhaltig leisten zu können. Da ist am Ende des Tages eine wirtschaftliche Notwendigkeit da. Und deswegen denken wir das ganze Projekt hier auch nicht nur in Sport. Es ist, wir sind nicht nur eine Sportmannschaft, die in der ersten Liga spielt und dann mal gucken, wie viele Spiele sie gewinnt, sondern wir sind mittlerweile eine Marke, ein Brand, der in ganz vielen verschiedenen Bereichen versucht, in dieser Stadt sich zu verankern. Ja, also von uns und auch als Tomislav Kreitscher dazu gekommen ist als Gesellschafter, der jetzt als drittes Standbein bei uns, der jetzt ja genauso mit dem Podcast sein könnte, um mit uns, wie Jan da im Team arbeitet, dass er dazu gekommen ist, haben wir alle gesagt, dass was wir hinkriegen müssen, ist, dass wir nicht einmal kurz ein Jahr lang irgendwie als Liga spielen, sondern dass wir jetzt anfangen, die Strukturen aufzubauen, dass wir nachhaltig dieser Profimannschaft ein Level bringen können, ja, das auch ein bestimmtes Level ist, aber dass wir vor allem dafür sorgen, dass wir nicht abhängig sind von sportlichen Erfolg, sondern dass die soziale Arbeit, die ganzen Projekte, die wir da aufbauen, die Arbeit, ich will sie gar nicht soziale Arbeit, sondern Arbeit in einer Gemeinschaft, in der Gesellschaft hier vor Ort in Willersburg, das, was wir tun als Sportverein und natürlich über die Grenzen von Willersburg hinaus auch für Jugendliche tun, dass wir das absichern, dass das auf lange, lange Zeit so bleibt und vielleicht sogar, oder sicherlich sogar länger als wir. Ewig ist ein hartes Wort, aber auch länger bleibt, als wir vielleicht in der Lage sind, das alles zu machen. Ja, mit unserem Bau des Quartiersporthauses, was wir jetzt in Willersburg hier angestoßen haben oder jetzt auch umsetzen, das ist ja ein nächster Schritt, wo wir wieder sehr, sehr viel, es ist unglaublich, diese Zahlen, diese Millionenbeträge, die da mal umgeschmissen werden, so einfach mal gesagt werden, das ist für uns manchmal kratze mich auch und denke, ey, warte mal, jetzt reden wir hier wieder über 18 Millionen, die da irgendwie investiert werden. So, ne? Weil ich habe die jetzt nicht in der Tasche rumliegen bei mir oder zu Hause. Dass wir das hinkriegen und zwar nicht, um das in die erste Mannschaft zu stecken und noch irgendwie einen tolleren Trainer und einen tollen Spieler zu holen, sondern um Infrastruktur aufzubauen, damit wir nachhaltig wirklich den Grundgedanken, den wir damals gehabt haben, umsetzen können. Nämlich Vermittlung von sozialen Kompetenzen durch Sport. Ja, einfach nur Sport treiben alleine, wie jeder eigentlich weiß. Funktioniert, wenn ich morgen in eine neue Stadt nach Köln fahre, dann würde ich mich als allererstes in Sport weitermelden. Weil darüber lerne ich Menschen im sozialen Netzwerk kennen und komme in Kontakt mit ne, der Community. Und das ist uns ja wichtig. Also wir sehen es wirklich nicht nur das eine Ziel, die Sportmarke, sondern wir sehen es halt viel, viel, viel breiter. Deswegen war die letzte Saison eine riesig erfolgreiche Saison für uns. Mhm. Total. Du sagst, die Halle war immer voll. Wir sind, haben ein riesen Bekanntes. Wir haben die Barclaycard-Arena ausverkauft. Das muss man sich, also wir uns machen wieder vor Augen führen. So. Das hat Dirk Nowitzki nicht geschafft mit der Nationalmannschaft, als sie damals hier gespielt haben.
Und wir haben das hat nur Minuten gedauert übrigens.
Ja, die Tickets waren war auch sehr, 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 sehr schnell weg. So, das ist, ist toll, dass wir diese riesige, tolle, erfolgreiche das letzte Jahr gehabt haben. Natürlich war es, oder letzte Saison, war sportlich nicht da. Und da ist auch ein Anspruch, ne? Da wollen wir auch weiter da. Aber wie im, also im Leistungssport und Sozialarbeit sind halt Sachen, die gut funktionieren, wenn du Leute hast, die das mit dir finanzieren, für dich finanzieren, die dich unterstützen und mit Sponsoren, mit Partnern. Das ist dann die Notwendigkeit, die wir haben, um dieses Niveau zu halten. Und wie Jan gesagt hat, wir sind gerade jetzt angekommen, wir müssen uns da erstmal aktivieren. Wir haben vor allen Dingen Ehrgeiz, besser zu sein. Wie damals, als wir das allererste Camp gemacht haben, gesagt haben, okay, dann müssen wir besser sein, Korbleger machen. Wir müssen besser sein in unsere Strukturen vorbereiten, wir müssen besser sein in unsere Anmeldung zu malen und Werbung dafür zu machen. Also den Ehrgeiz haben wir immer noch, der bleibt.
Ja, der ist auch super in dem in dieser Dokumentation Starting Five irgendwie rübergekommen. Ich bedauere ja bis heute, dass die, glaube ich, keinen richtigen Verleiher gefunden haben, also dass das nicht so richtig publik wurde, aber auch das Thema Merchandising, was ja eigentlich auch per se über die Halle läuft, jetzt aber dann ja auch, also das heißt jetzt ja auch schon ein bisschen länger mit dem Shop in der Hamburger Meile. Also würdet ihr das so unterschreiben, dass man so dieses Thema Identifikation mit der Mannschaft und auch so das Thema, eine Marke aufzubauen, das macht man so, um dieses ganze Thema Fantreue natürlich auch nochmal zu unterstützen, weil also jedes Mal, unabhängig davon, dass die Halle ausverkauft ist, ist ja mit Trommeln und Trompeten und immer die gleichen Gesichter, also eine sehr hohe Loyalität auch einfach zu euch da. Und auf der anderen Seite natürlich, Marvin, du hast es gerade gesagt, es geht auch um Erfolg, der dann sicherstellt, dass man eben das Thema Wirtschaftlichkeit auch nach oben hat. Also das ist ja so ein Gleichgewicht, was ich finde, was nicht nur vernünftig klingt, sondern was ja offensichtlich seit Jahren auch gut funktioniert. Und jetzt ja, wenn ich das so richtig deute, eben dieser Punkt, auch neue Halle, nochmal neue Investitionen, zu sagen 3.400, da geht, das geht auch mehr, das wissen wir seit Jahren, dass da auch mehr Tickets hätten verkauft werden können, dass das jetzt doch nochmal dann eben am Ende so angegangen wird. Also auch da nochmal so die Frage, was sind so die Sachen, die ihr tatsächlich jetzt braucht, um diesen nächsten Schritt gehen zu können?
Ja, also erstmal vielleicht noch ganz kurz zu der vorangegangenen Frage. Also ich glaube auch, dass wir sind immer noch am Anfang. Ne? Also natürlich haben wir riesen erfolgreiche Jahre hinter uns, von irgendwie null in die erste Liga innerhalb von 5 Jahren. Das ist schon enorm. Und jetzt sind wir in der ersten Liga, aber wenn man sich die Clubs links und rechts von uns anguckt, von den Hamburger Fußballclubs mal gar nicht zu reden, die haben schon eine sehr, sehr lange Tradition. Ne? Die sind über 100 Jahre zumindest, die dahinter stehenden Vereine, sehr, sehr alt, haben eine enorme Fanbase, ne? Eine enorme Verbundenheit, dass, weiß nicht, der Vater sein Kind schon von klein auf mit ins Stadion nimmt und das wird dann sozusagen an die nächste Generation vererbt. Also da entsteht ja so eine intensive Verbindung zu einem Verein, dass denn im Endeffekt, wie im Fall vom HSV, selbst nach dem Abstieg das Stadion weiterhin ausverkauft ist. Und ne, also das ist enorm. Und wie gesagt, wir als sehr junger Verein, wir sind noch ganz am Anfang und wie man auch sagt, wir sind sehr ehrgeizig. Wir sehen auch viele, viele Potenzial, uns noch weiterzuentwickeln. Und das ist halt so unser Wunsch, unsere Motivation auch zu schauen, was geht da noch, was ist da möglich? Und dafür brauchen wir natürlich die Grundlagen. Ne? Also da ist zum einen die Halle ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Also wir haben das Riesenglück gehabt mit der Edeloptics.de Arena, dass diese Halle entstanden ist, um dort zu starten. Und die ist auch nach wie vor für uns eine sehr, sehr schöne Halle, hat eine super Stimmung, sieht toll aus, ist auch für den Trainingsbetrieb sehr, sehr gut. Also für uns die perfekte Situation aktuell noch. Nur wie man sieht, was Marvin auch sagte, die Barclaycard Arena hätten wir ausverkauft. Wir sind jetzt auch nicht so vermessen zu sagen, das würde bei jedem Spiel funktionieren, aber wenn man mal 2-3 Jahre weiterdenkt und sich hoffentlich auch der sportliche Erfolg in der ersten Liga einsteigt, dass wir dann auch regelmäßig mal um die Playoffs mitspielen, dann ist es absolut denkbar, dass wir regelmäßig 6.000, 7.000 Menschen in eine Halle bekommen. Warum nicht? Also ich bin da fest von überzeugt. Eishockey hat das über viele Jahre sogar in der Barclaycard Arena geschafft. Insofern wäre für uns die Halle ein ganz wichtiges weiteres Standbein, auch wirtschaftlich, um uns im Mittelfeld der Liga zu etablieren. Ne? Weil auf der einen Seite hast du die Sponsoring-Einnahmen, auf der anderen Seite hast du aber auch die Ticketing-Einnahmen, die ein wichtiger Bestandteil sind in unserem Budget. Bei uns gibt es eben nicht sowas wie TV-Einnahmen oder nur ganz geringem Maße, wovon der Fußball stark profitiert. Das ist ein wichtiges Standbein. Ich glaube auch weiterhin für uns ganz wichtig, auch die Verwurzelung hier im Stadtteil in Wilhelmsburg, die Vereinsarbeit weiter auszubauen, hier diesen festen Standort zu haben mit dem Quartiersporthaus, das auch zu realisieren, um auch hier mit den Menschen, die herkommen, aber auch die da sind, so eine breite Basis entstehen zu lassen. Neben den etablierten Vereinen, die es hier schon gibt, um Sportangebote zu machen, um Stadtteilentwicklung voranzutreiben, aber auch den Club weiter zu verankern innerhalb Hamburgs und im Stadtteil.
Du hast gerade Eishockey genannt, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Mhm. Und das war nämlich auch so, also ich meine, gut, die Hamburg Tigers ist ein paar Jahre her, sind irgendwann in die Alsdorfer Sporthalle gegangen, haben da eigentlich mehr oder minder vor leerer Halle gespielt. Das war ein Trauerspiel, das hat aber nicht nur was mit der Halle, sondern auch mit der Leistung zu tun. Mhm. Geht man oder habt ihr so Überlegungen, das Thema Eishockey, Handball, Hockey ja ganz generell? Ich meine, es gibt ja x Sportarten, die in Hamburg eigentlich auch vom Thema Jugendsport oder Breitensport sehr etabliert, sehr gut angenommen worden sind und es trotzdem in puncto Profi, Wirtschaftlichkeit einfach immer schwer hatten, dass man da auch sagt, man geht Kooperation ein. Im Zweifel teilt man sich so eine Halle, weil die ist A nicht umsonst und B wird die ja auch häufiger oder muss ja häufiger bespielt werden als jetzt alle zwei Wochen beim Heimspiel. Mhm. Sind das auch so Überlegungen, dieses Thema Kooperation noch weiter zu treiben?
Ja klar, also wir stehen da auch mit den anderen Vereinen im Austausch. Ne? Auch du hast ja gerade die neue Halle angesprochen. Klar, es ist kein Hamburg Towers Dome, es wird der Elbdom sein, der sich natürlich in erster Linie über Veranstaltungen, Konzerte, Shows etc. finanzieren wird. Und ein Baustein davon ist daneben auch der Profisport. Ne? Ich glaube, dass wir in Hamburg noch viel Entwicklungsarbeit leisten müssen, zum einen für den Basketball. Also da gibt es natürlich schon Vereine, die seit vielen, vielen Jahren gute Arbeit leisten, aber so ein Profiteam hat natürlich nochmal eine andere Sogwirkung auf die Jugend, ne, was wir hier im Stadtteil feststellen, aber auch in anderen Stadtteilen. Das ist ein wichtiges Ziel, mehr Kids in den Verein zu bringen. Und darüber hinaus glaube ich aber auch, dass der Sport in Hamburg insgesamt, wenn man jetzt mal den Fußball wegnimmt, auch noch eine größere Lobby benötigt. Das sind natürlich Vereine wie jetzt Eishockey, Handball, Basketball, die auch im Profibetrieb unterwegs sind. Aber dann geht es ja auch weiter um die Erstligisten, die kaum Zuschauerrelevanz haben, woran auch immer das liegt, häufig ja auch irgendwie eine Struktur der Verbände, der Sportarten etc., die sich aber auch viele Gedanken machen, wie sich das ändern können. Aber nichtsdestotrotz, wir gemeinsam als, sag ich mal, der Sport in der zweiten Reihe, wir sind darauf angewiesen, auch zu kooperieren, ne, unsere Ideen vorzutragen und in eigener Sache auch Werbung zu machen, dass wir mehr Gehör finden. Weil das ist nach wie vor schwierig, gerade in einer Stadt wie Hamburg, die sehr stark auch durch Kultur geprägt ist, wo es viele Veranstaltungen in die Richtung gibt, viele Förderungen gibt. Klar, natürlich wollen wir die Hamburg Towers voranbringen, aber das funktioniert nur in einem Sport, in einem Leistungs- und Profisportfreundlichen Umfeld. Und das wird nicht einen Verein alleine erzeugen, sondern da brauchen wir eben auch mehrere Vereine, die in die gleiche Richtung voranmarschieren. Und da gibt es beispielsweise in Berlin auch ganz schönes Beispiel, die es geschafft haben, jetzt gar nicht für den Profisport Geld vom Senat zu bekommen, sondern für ihre Jugendarbeit, die sie an Schulen machen, aber dass sowas fest auch in den Haushalt mit eingeplant sind. Und das sind zum Beispiel Dinge, weil für uns geht es ja in erster Linie darum, Kinder zu bewegen, Sport zu treiben. Und natürlich ist unsere Sportart Basketball und wir freuen uns, wenn die zum Basketball gehen. Aber wenn ein Kind dann sagt, ja, ich habe jetzt aber irgendwann mehr Lust auf Handball oder auf Hockey oder wie auch immer, auch fein. Wichtig ist, dass die frühzeitig mit Sport in Berührung kommen und dann auch möglichst lange dabei bleiben. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Und nicht, wenn es irgendwann nur noch Basketball in Hamburg gibt. Das wird eh nicht passieren. Und ich glaube, der Kuchen hier ist groß genug, dass auch Basketball sehr gut funktionieren kann.
Ja. Einmal nochmal das Thema, so ein bisschen gewechselt, aber Solidarität. Wir haben uns am Anfang auch vor dem Podcast so ein bisschen dafür entschieden, tatsächlich nicht zu viel jetzt auf Krisen und Pandemie und sowas zu sprechen zu kommen, weil also jetzt gucken wir mal wieder nach vorne und planen auch mal wieder so für die Zukunft. Trotzdem muss ich nochmal fragen, also ich bin neben Sport begeistert auch, ich gehe viel auf Konzerte, dann kam mal irgendwann so ein Schwung, okay, gut, alles, was jetzt nicht stattfindet, die Leute können natürlich ihre Tickets zurückgeben. Das wird bei euch wahrscheinlich auch ein Thema sein, also eine Saison wird abgesagt, was passiert jetzt mit den Tickets, Sponsoren bekommen die Leistung nicht, beziehungsweise wahrscheinlich ist auch das ein Diskussionspunkt. Wie erlebt ihr das im Moment von Seiten der Fans beziehungsweise Sponsoren, Solidarität in dieser Ausnahmesituation, Marvin?
Nein, die ist schon groß da. Das Problem, wie du es gerade schon beschrieben hast, teilen wir ja mit Leuten, die Konzerte oder andere Shows, wie auch immer, wenn du halt praktisch als Veranstalter ein Act buchst, den bezahlst, mit der Annahme, dass du Ticketeinnahmen machst und dass dein Geschäftsmodell ist, das gibt es ja viel. Das haben wir im Basketball genauso. Wir unterschreiben eine Mannschaft, bezahlen praktisch den, ne? Act sozusagen, so dass du das Jahr hier bist und spielst, machen das über Sponsoren und über Ticketeinnahmen, refinanzieren wir das, und wenn dann auf einmal das Spiel mehr stattfindet, du den Act bezahlen musst, aber die Leute, die das Ticket bezahlt haben, das Recht haben, ihr Ticketsgeld zurückzukriegen, dann hast du natürlich als Organisation, und das haben eine Menge, große Probleme. Und dann bist du darauf angewiesen, dass Leute halt diesen Sachverhalt verstehen und hoffentlich dann eine Entscheidung treffen, wo sie sagen, okay, ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass eine Situation, für die wir ja nichts können, also kein Konzertmacher kann ja was dafür, nicht dran kaputt gehen, weil dann würde es auch weniger Kultur geben, weniger Sport geben, etc. Also wir haben im ersten Schritt mit unseren Sponsoren Gespräche führen müssen, leider mit denen uns hinsetzen und sagen, hier, aber da haben wir eine ganz, ganz große, wirkliche, wir sind echt stolz darauf, dass wir wirklich Partner haben. Also es ist ja Sponsoring und da kann man sagen, ja, okay, ist doch egal, morgen ist der, ne, willst du das Geld haben. Aber wie vorhin schon besprochen, bei unserem Ansatz haben wir von Anfang an Sponsoren eigentlich eher für uns gewinnen können, die auch ein bisschen über den Tellerrand Profisport hinaus geguckt haben. Also auch eher an ein etwas größeres Glauben als nur einfach, ich möchte jetzt eine Profimannschaft haben. Also deswegen sind wir da sehr dankbar, dass das gut geklappt hat, dass da viele der Sponsoren uns gezeigt haben, dass sie nicht nur Sponsoren, sondern wirkliche Partner sind und Partner halten dann auch zusammen, wenn es kritische Zeiten gibt.
Ja,
super. Die Fans ist natürlich ein bisschen eine andere Situation. Eigentlich die gleiche. Natürlich sind wir dankbar für jeden, der es macht. Wir sind aber auf gar keinen Fall böse. Auch eher jemand, der sagt, warte mal, das ist ja ein Deal, den wir gemacht haben, Vertrag, du hast deinen Teil aber nicht eingehalten, Marvin, so, jetzt warum soll ich meinen einhalten? Ist ja klar, dass ich ihm schulde oder ihr schulde oder wir ihm, ihr schulden. Und manche auch durch diese Krise in der Situation sind, wo 27 Euro einen Unterschied machen, ja, wo 35 Euro einen Unterschied machen, wo, wenn wir über Dauerkarten reden, und zwar dann auch irgendwie sechs, sieben Spiele, die da gewesen wären, das sind ja in manchen Fällen 100, 200 Euro und mehr gewesen. Das ist ja eigentlich nichts. So. Und vor allem, wenn du ein Problem hast, dann müssen wir als Organisation auch ganz klar da gerade stehen und dann muss das Geld zurückgehen. Trotzdem sind wir sehr, sehr dankbar, dass ganz, ganz, ganz viele Fans und Supporter gesagt haben, hey, es ist jetzt wichtig, Solidarität zu zeigen mit dem Verein, weil aufgrund des Sachverhaltes haben wir halt ein Riesenproblem, wenn wir jetzt alle unser Geld zurückverlangen wollen. Also wir sind da sehr glücklich, wie es gelaufen sind. Natürlich haben wir immer noch ein großes Problem und wir werden mit einem Minus rausgehen und wir haben einen Schaden. Das haben alle, glaube ich, Unternehmer oder die meisten Unternehmer durch die Krise erlitten. Aber für uns ist auch da, wie vorhin gesagt, das ist kein Problem gewesen, aber wir werden nächstes Jahr bessere Verträge machen, bessere Deals mit den Fans finden, bessere Ticketsituationen haben. Einfach um auch da die Energie rauszunehmen. Selbst wenn es jetzt etwas Negatives ist, die Energie rauszunehmen und sagen, okay, dann müssen wir uns halt besser aufstellen und das werden wir, das können wir. Nächstes Jahr sind wir wieder da, weil das schulden wir all den Leuten, die uns jetzt unterstützt haben, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr antreten und ich darf das, glaube ich, sagen, endlich mal ein Heimspiel gewinnen.
Ja, das wäre so meine Abschlussfrage, also da kommen wir gleich nochmal kurz drauf.
Ja.
Aber nochmal an Jan, vielleicht auch so ein bisschen anderes Thema, ist im Moment auch gerade ja sehr präsent, das Thema Rassismus, George Floyd, also von Unternehmen, egal ob Industrieunternehmen, Kulturunternehmen, völlig egal, alle versuchen irgendwie Haltung zu zeigen und das auch zu kommunizieren, weil alles ist besser als tatsächlich da zu schweigen. Jetzt seid ihr ein Verein mit extrem viel Haltung, mit extrem viel sozialem Background und jetzt haben wir eine Zeit, wo kein Live-Unterricht stattfindet, also wo du nicht auf die Kinder, auf die Jugendlichen auf der Straße, auf die Sportmannschaften zugehen kannst und zu sagen, hier, pass mal auf, was macht das eigentlich mit euch? Also gerade, ob da ist ja völlig egal, ob das Wilhelmsburg ist oder sonst nicht wo, so dieses Thema, wie gehe ich mit dieser Angst um? Gerade Kinder begreifen ja auch sehr schnell, was da passiert. Wie seid ihr damit umgegangen, zu sagen, wir haben eine Meinung, wir wollen die auch kundtun, aber ja, diese Situation ist eben, es findet kein Live-Unterricht oder keine Live-Zusammenkunft statt. Was habt ihr da unternommen so in dieser Hinsicht?
Ja, ich glaube, erstmal bestärkt uns das darin, das, was wir bisher gemacht haben, nicht nur weiterzumachen, sondern auszuweiten, sobald es wieder möglich ist. Also das auf jeden Fall ganz aktuell, auch als Reaktion auf das, was jetzt geschehen ist, ne? Aber auch zum Glück die Reaktion, die man jetzt von den Menschen sieht, ne? Wie viele rausgehen, wie viele sich auch dagegen bekennen und dass sich etwas ändern muss. Also ich glaube, das ist für uns, wie gesagt, noch weiter Motivation in die Richtung, noch mehr zu machen in Zukunft, sobald es wieder möglich ist, hoffentlich auch weitere Partner zu finden, die uns dabei zu unterstützen, weil das nach wie vor auch nicht leicht ist, trotz des Profiteams, auch für diese sozialen Engagements, die vielleicht am Anfang an noch nicht so ganz klar greifbar sind. Was will man eigentlich genau damit machen? Was ist jetzt der Return of Invest? Ne? Weil gerade solche Themen auch ja erstmal Vertrauen von denjenigen voraussetzen, mit denen man dort arbeiten will. Und sowas erstmal aufzubauen, braucht schon eine gewisse Zeit. Also bevor man in dem Jugendlichen über längere Zeitraum arbeiten kann, ist die Voraussetzung Vertrauen. Und also das ist so das eine, also dass wir wirklich sagen, jetzt erst recht, ne, oder jetzt noch mehr von dem, was wir bisher schon gemacht haben. Und bis dahin natürlich auch zu schauen, was wir zumindest über unsere Social-Media-Kanäle machen können, auch Sachen teilen, das Thema auch irgendwo mit auf der Agenda zu haben und uns da klar zu positionieren.
Ja, vielleicht auch von mir nochmal einen kleinen Zwischensatz, weil ich in dem Sport mich ja vielleicht noch ein bisschen in den Verein komme. Also es ist natürlich ein Problem, dass wir nicht physisch an die Jugendlichen rankommen, wie das ganz wichtig ist, genau wie Jan gesagt hat, aber wir haben wirklich gemerkt, auch für mich so, dass wirklich so eine U12-Trainerin für die Mädels in der U12, in der weiblichen U12 und bei den Jungs natürlich auch so unglaublich, also ich habe wirklich neuen Respekt nochmal davor gelangt, wie wichtig die sind. Also wenn die dann irgendwie digital organisiert hat, dass da irgendwie einmal die Woche haben die einen Quiz gemacht und haben sich online getroffen, weil sie einen Austausch haben wollte mit den Kids, weil was ich physisch konnte. Und wie die Kids darauf reagiert haben, wie sie es eingefordert haben, wenn um 15 Uhr nicht dieses Quiz online war, ne, sondern Füße 2, war sofort ein Shitstorm von denen, so abends, jetzt muss das hin und her. Weil die das Bedürfnis, also wie was da, man denkt immer so, ja, mein Kind geht in den Sportverein, U14, irgendwie macht da ein bisschen, ja, ist ein bisschen beschäftigt. Da passiert so viel in allen Sportarten, nicht nur bei uns, in allen Sportarten, selbst also, wenn sich ein Sportverein gar keine Gedanken drüber macht, passiert da so viel. Das ist mir auch wieder ganz, ganz klar geworden, dass das für eine Gesellschaft, in der wir leben, ganz, ganz wichtig ist, gerade bei Themen wie Rassismus etc., weil der Sport natürlich ganz spielerisch ist und noch ohne den erhobenen Zeigefinger gezeigt wird. So, es hat gar nichts zu tun, wie du redest, wo du herkommst, was für Religion, gar nichts, wenn mir den Ball zupasst und ich dir den passe und wir zusammen spielen und den Kopf reinwerfen, dann sind wir ein Team, das ist geil. Und es macht keinen Unterschied. Ja? Das ist auf die einfachste spielerische Art und Weise, kann das da vermittelt werden. Deswegen ist es bei allen Sportarten ganz wichtig, dass das so schnell wie möglich auch wieder in Person passiert.
Ja, es gibt in eurer Dokumentation eine Szene, wo es nochmal so um die Anfänge geht und dieses Thema Schulsport. Und da gibt es so eine Szene, wo Marvin, du mit, ich würde mal tippen, keine Ahnung, 8- bis 10-Jährigen in so einer Sportstunde im Sitzkreis sitzt und sagst, okay, Regel Nummer 1, wir respektieren uns gegenseitig. Wir hören dem anderen zu und reden nicht die ganze Zeit dazwischen. Das ist mir in dieser Zeit, ist mir das so im Blick geblieben, neben ganz vielen anderen Szenen, wo man sagt, ja, genau das ist es, über Sport einen anderen Zugang, auch sehr wohl emotionalen und intellektuellen Zugang zu Kindern zu bekommen, weil dieses, egal ob ich ein Lehrer bin, ein Elternteil oder ein Sportlehrer, doch eben, die Kinder gehen da nicht einfach hin und machen da irgendwas, sondern das macht was mit den Kindern und das macht auch was mit ihrer Entwicklung. Und darum fand ich total interessant, eben darum auch so die Frage, wenn es das eben nicht mehr gibt, wie man damit einfach umgeht.
Ja, ganz, ganz, so, vielleicht noch ein Satz dazu, ganz, ganz wichtig, dann ist es, ich mache mir nicht die Illusion oder wir, dass wir, weil ich oder wer auch immer von unseren Trainern da steht, das einmal sagt zu dem Kind, wir sind so toll, der ist geheilt, so, sondern es funktioniert nur auch bei dem Thema, wie wir jetzt haben, Rassismus etc., das funktioniert nur, wenn Menschen immer wieder dieses Feedback kriegen, so, ne, dass auch negatives Feedback, das ist nicht gut, wenn du ausschließt, wenn du ausgehst, wenn du diskriminierst, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, dann kommt ja irgendwann drin, also wenn der zu Hause dann hört und wo die Eltern vielleicht nicht so aufgeklärt sind, irgendwie, dann ist halt wichtig, dass in anderen Bereichen, im Sportverein, in der Schule, in wo auch immer, im Kirchenchor, in der Wahlgruppe, was auch immer der macht, auch draußen mit den Jungs. Das Wichtigste im Kampf gegen Rassismus ist nicht, dass ich ihnen sage, du darfst das nicht sagen, sondern dass, wenn du mit deinen Kumpels irgendwo unterwegs bist und irgendeiner einen dummen Spruch bringt, was alle machen, dass du dann sagst, ey, warte mal, ey, das ist nicht cool. So, wenn das von dem Kumpel, von deinem Peer kommt, von deinem Nächsten kommt, so, dann wird Change passieren. Wenn das von oben kommt und du gezwungen wirst, kommt nur AfD-Stammtisch, man wird dir noch sagen dürfen, hin und her, bla bla bla. Ja. Sondern es muss von deinem Nächsten kommen, dass es nicht cool ist. Und wenn wir das hinkriegen, wenn der Nächste das zum Nächsten stille postenmäßig sagt, dann wird es wirklich Change geben, also Wechsel geben.
Ja, vielen Dank für den Zusatzkommentar, weil mega gut, sehe ich genauso. Ich würde noch gerne mal ein bisschen unromantisch werden, weil Marvin, du hast gerade so eine Steilvorlage geliefert. Würde mich auch mal freuen, wenn wir da mal wieder ein Spiel gewinnen. Also, ja, Aufstieg, Haken dran.
Ja, die Zeit ist um, aber sorry.
Ja, genau, wusste ich doch. Ich musste mit der Retourkutsche, dass ich keine Dauerkarte habe, habe ich mir die ganze Zeit was ausgedacht. Also dieses Ziel war ja immer, und das fand ich auch sehr sympathisch, nicht wir steigen aus, sondern wir wollen uns da etablieren. Und Jan, du hast es ja auch gesagt, wenn wir da um die Playoffs mitspielen können, also dann ist schon mal viel gewonnen, hat sich auch nochmal viel verändert. Jetzt sieht die Situation im Moment aus, 3 Siege, 17 Niederlagen. Das hat es teilweise in der zweiten Liga auch gegeben, immer mal so phasenweise, wo man gedacht hat, was ist denn jetzt los? Man kann doch nicht ein Spiel so dominieren und dann die nächsten 3 so sang- und klanglos untergehen. Aber was ist denn nötig? Also vielleicht könnt ihr das so nacheinander nochmal kurz beantworten. Was ist denn nötig, um sich wirklich hier etablieren zu können? Also sportliche Leistung, klar, Haken dran. Aber wie komme ich dahin? Wie baue ich jetzt die Mannschaft wieder auf nach so einer Zeit? Und was sind so die konkreten 1-2 Sachen, wo ihr sagt, so das gehen wir jetzt an, damit wir dieses Ziel, sich zu etablieren, auch wirklich erreichen können? Jan, vielleicht magst du immer anfangen und dann Marvin zum Abschluss.
Ja, ich glaube, neben der reinen Fragestellung, wie stellst du jetzt ein Team zusammen, ne, ist nochmal so diese Basis, diese Grundstruktur, ne, die uns helfen würde, dann auch letztendlich auch ökonomisch in eine Situation zu kommen, eine gewisse Qualität hier zu unterschreiben. Ich glaube, das ist eigentlich so das Entscheidende. Ne. Dann für mich noch ein weiterer Punkt ist ja natürlich, wofür steht der Verein? Was vertritt er für Werte? Wie arbeitet so ein Verein? Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren uns ein sehr gutes Profil erarbeitet, dass auch immer mehr Spieler, auch gerade junge Spieler, Interesse haben, bei Hamburg zu spielen, weil sie auch eine Chance sehen für sich. Ich glaube, das sind so zwei wichtige Bausteine, auch in Zukunft unseren sportlichen, Erfolg oder das, was wir sportlich erreichen wollen, so auf ein gewisses Level immer zu halten. Das ist ja. Aber da kann Marvin noch viel detaillierter auch aus sportlicher Sicht zu sagen, was da für notwendig ist.
Ja, ich glaube, wir müssen, jetzt ein bisschen kurz machen, 2 Sachen trennen. Einmal ganz wichtig, Long-Time-Picture zu haben, ne? Was wollen wir, wo wollen wir eigentlich hin? Und mit Infrastrukturgeschichten wie die Halle bauen, das macht man ja für eben so. Auch der Dome wird nicht jetzt morgen stehen, das ist der Rewe-Projekt, das wird in 5 Jahren stehen. Also weiter sich auch zu träumen und Vision zu haben und irgendwo hinzuwollen und sich nicht zufrieden zu sein. Und das aber langfristig. Sport ist aber sehr, sehr kurzfristig. Im Sport ist es einfach so, dass wir jetzt aber auch akzeptieren müssen, auch wir bei aller Romantik, dass wir auf einem Niveau angekommen sind, wo einfach Ergebnisse zählen. Da können wir noch so sehr drumherum uns und wir sind ja also nett und das ist alles Board, bla bla bla. Für die erste Mannschaft, Profisport, zählen einfach Ergebnisse. Wir müssen gewinnen. Wir müssen mehr Spiele gewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wann bist du ein Profisportler? Aus meiner Sicht bist du dann ein Profisportler, wenn du definieren kannst, was du leisten kannst an deinem schlechtesten Tag. Deine schlechteste Leistung definiert, ob du Profisportler bist. Was, wenn alle Umstände schlecht sind, was kann ich noch abliefern? Und da sind wir jetzt auch auf dem Niveau, dass wir in der Liga bleiben, weil ich viel schlechter kannst, ich glaube, als letztes Jahr. Aber das müssen wir, da muss das Niveau irgendwann sein, dass wir alle sagen, ey, schlechteste Leistung, dass wir eine ganz schlechte Saison gespielt haben, dann sind wir halt 8. geworden. Oder 10. geworden. So. Ja. Das ist der nächste Schritt, uns da zu etablieren. Und das ist im Profisport mal etwas, wo wirtschaftliche Fähigkeiten dich die Möglichkeit geben, Leute zu holen, ein Team zusammenzustellen, dass einfach diese Untergrenze, die höher ist, die Untergrenze. Das ist das Wichtigste. Ja. An den Sportdirektor, an den Geschäftsführer, am Trainer, an den Spielern, an den Athletikcoach, all diese Sachen, da müssen wir lernen und besser werden mit den Leuten, die wir haben, mit den Talenten, die wir haben, und da haben wir viele von. Der Trainerposition, auf der Spielerposition, auch in der Management. Aber wir müssen auch ganz klar, wenn wir da rumspielen wollen, klar sein, dass wir da auch Kompetenz von außen dazu holen müssen. Ja, und die kostet Geld. Das ist Profisport so. Das ist nicht nur mit Hamburger zu schaffen.
Ja, absolut. Also alleine jetzt so durch die Stunde, die wir uns jetzt unterhalten haben, durch die Jahre der Entwicklung, ihr habt es ja ein paar Mal auch gesagt, das ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, wir waren ja nicht plötzlich einfach Zweitligamannschaft, sondern da steckt viel mehr dahinter. In der NBA gibt es eine Mannschaft, die so den Slogan für sich entwickelt hat, raus aus der Krise ist eigentlich nur Trust the Process. Ich finde, das kann man auf euch genauso raufpacken. Ihr seid eben noch nicht am Ende, es gibt noch die nächsten Schritte weiter. Ich glaube, wenn man jetzt so, egal ob Basketball fasziniert oder begeistert oder interessiert oder nicht, man spürt diesen Willen, man spürt auch die Klarheit und ehrlicherweise, ich wünsche euch da alles Gute für die Zukunft und bedanke mich sehr für den Austausch jetzt die letzten Minuten. Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank auch dir.
Danke, danke.
Ja, jetzt fühlt sich Frank tatsächlich auch schon zugehörig. Er spricht schon von wir und das finde ich ja auch genau richtig nach einer Stunde einer wirklich inspirierenden Unterhaltung. Ich möchte euch noch nicht so ganz entlassen. Ich habe noch unsere Rubrik The Sweetest Lemon und da möchte ich euch unbedingt einladen, dass ihr daran teilnehmt, weil klar habt ihr auch schon über viele gute Sachen gesprochen, auch über einige tatsächlich nicht so gute Sachen, die die letzten Monate mit sich brachten. Was uns aber und sicherlich unsere Hörer auch total interessiert, ist eure Sweetest Lemon. Also was ist so euer Aha-Erlebnis, euer Best-Practice-Beispiel in der Krise, vielleicht auch für danach? Und das kann aus dem persönlichen Bereich sein oder gerne auch speziell aus dem sportlichen oder natürlich ganz speziell aus dem Basketballbereich sein. So eure Sweetest Lemon, was hat euch ganz viel Mut gemacht? Was hat euch beeindruckt? Das würde uns alle noch sehr interessieren. Jan, magst du vielleicht anfangen?
So ein bisschen vom Privaten angefangen. Also wir haben ja auch die Situation, dass jetzt schon seit 3-4 Monaten keine Kita mehr ist, was bedeutet, dass wir uns ein bisschen mehr um unsere kleine Tochter noch kümmern müssen. Das ist zum einen eine große Herausforderung gewesen, aber am Ende des Tages auch schön, ein bisschen mehr Zeit mit ihr zu verbringen, als das sonst möglich war. Also das ist auf jeden Fall eine persönliche Ebene, eine tolle Erfahrung und ja, mal schauen, wie sich das in der Zukunft auch weiter irgendwo etablieren lässt. Dann finde ich es ganz interessant oder ganz schön zu sehen, trotz dieser ja, sehr problematischen Lage aktuell, dass doch sehr viel Solidarität auch entstanden ist, gerade dass die Hilfe für ältere Menschen, dass sich Leute darum kümmern, anderen Menschen zu helfen, das ist schön. Ich finde es manchmal ehrlich gesagt ein bisschen schade auch, dass es denn erstmal sowas benötigt, ne, dass sowas eintritt, aber gut zu sehen, dass es in so einem Moment da ist. Und ja, was ich noch in den letzten Tagen gehört hatte, was ich auch ganz positiv gefunden habe, ist, dass was jetzt so die gibt so einige Städte, die jetzt was die Verkehrsinfrastruktur da sehr schnelle Anpassungen vorgenommen haben. Also beispielsweise in Paris, in Brüssel, London, die Fußgängerwege verbreitert haben, die Fahrradwege verbreitert haben. Also das ist für mich ein persönliches Anliegen auch. Schön zu sehen, dass es dann doch sehr schnell geht. Ich hoffe, dass Hamburg danach zieht, auch in den nächsten Wochen und dass Dinge dann auch pragmatisch einfach viel schneller umgesetzt werden können, auch auf der Ebene. Also es ist viel mehr möglich, als man sonst im normalen Leben denkt. Und ich hoffe, wir behalten uns diese Haltung auch für eine Zeit, in der Corona keine Rolle mehr spielt, bei.
Vielen Dank. Marvin, was ist deine Sweetest Lemon?
Ich bin eigentlich begeistert davon zu sehen, dass wir als Menschheit es echt hinkriegen, egal was das Problem ist, kreativ Lösungen zu finden. Das hat mir gesagt, auch so auf der geschäftlichen Ebene ist, auf der privaten Ebene ist, ob es auch, dass es ganz, ganz viele Sachen gibt, die nicht gut laufen in der Welt und viele, aber dass wir doch diese Fähigkeit haben als Menschen, dann kannst du das Licht ausschalten und dann mal eine Kerze an irgendwie, ne? Also, dass wir immer irgendwie doch eine Lösung finden, weiterzumachen und uns mit allen Situationen, selbst damit kommen wir jetzt klar, dass wenn es kein, keinen Impfstoff gibt, demnächst werden wir trotzdem wieder weiterkommen. Das ist eigentlich mein Sweetest Lemon, dass ich sehe, ja, Problem, aber ja, wir finden eine Lösung.
Total spannend. Also man könnte fast meinen, du hättest unsere Folgen bisher alle gehört. Das ist tatsächlich etwas, was dich mit unseren Gästen, die vor dir dabei waren, sehr vereint. Ja, die Glaube an uns Menschen wurde öfter genannt und das, ja, es freut mich sehr, dass das so ein roter Faden zu sein scheint. Ja, Frank, jetzt könnte ich dich noch fragen, was deine Sweetest Lemon ist? Mache ich auch, aber im Zweifel ist sie schon durch das Gespräch erfüllt worden. Trotzdem, was wäre deine Sweetest Lemon, die du uns noch mitgeben möchtest?
Also ich fand, dass das Gespräch wieder ganz viel klar gemacht hat, was ehrlicherweise auch auf uns als Agenturen in so der, also nicht nur uns am Standort Hamburg, sondern auch an den anderen Standorten, was uns so in Summe sehr vereint. Und das sind eigentlich so drei Sachen. Das eine ist, egal ob es jetzt die Corona-Krise ist oder jetzt auch das Thema wieder Rassismus oder mehr Solidarität, ist so dieses Haltung zeigen. Also dass man einen ganz klaren Standpunkt vertritt in Zeiten, wo es eben nicht so gut läuft, wo einem das schwerer fällt, wo man im Zweifel auch so ein bisschen immer geneigt ist, so ein bisschen den Faden zu verlieren und zu sagen, so wie ist alles ganz schlimm, aber wie komme ich da jetzt eigentlich raus? Also dieses eine Kultur in einem Sportverein, in einem Unternehmen, das ist völlig egal, dass ich das einfach, genau wie Marvin auch gerade gesagt hat, es geht irgendwie weiter, der Glaube an das, was wir Menschen irgendwie imstande sind zu leisten, das da habe ich total wieder mehr Zuversicht gewonnen. Zweiter Punkt ist, bewusst zu handeln. Also diesen Punkt zu sagen, das, was jeder von uns einzeln macht, das hat irgendwie einen Impact. Egal, ob es jetzt, was Jan auch gesagt hat, mit Homeschooling oder Kindergarten betrifft mich ja auch. Also diesen Punkt, ich muss mir bewusst Zeit nehmen für Kinder. Ich muss mir bewusst Zeit nehmen für meinen Job, auch für mich selbst. Weil sonst ist das in so einer Phase einfach wahnsinnig schwer zu handeln. Und am Ende, was mir persönlich, und das klingt jetzt eben so ja auch bei euch, so dieses nach vorne planen. Also ich kann ja nicht in meinem Hier und Jetzt leben und mir Gedanken machen, warum ist das jetzt alles furchtbar und wie komme ich da raus, sondern auch, ich brauche ja dieses bigger picture, diesen mittel- und langfristigen Plan. Und den brauchst du als Wirtschaftsunternehmen genauso wie als Sport- oder Kulturunternehmen. Und auch das finde ich, wenn man von irgendwas Gutem sprechen will, ist das so was, wo man sagt, also dieses nach vorne gucken, man hat die Zuversicht nicht verloren, man hat einen Plan, wie man da hinkommt. Das ist für mich so definitiv ein Rezept, was ich hoffe, was auch nach diesen schwierigen Phasen auf jeden Fall noch Bestand haben wird.
Ich kann mich wirklich nur bedanken bei euch dreien für einmal den Besuch, für das absolut offene und dann ja auch facettenreiche Gespräche. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und so ein bisschen angefixt habt ihr mich ja auch und freue mich jetzt schon tatsächlich, dass ich euch dann bei nächster Gelegenheit mal in Hamburg sehe. Natürlich euch, Marvin und Jan. Frank kenne ich ja schon, aber dann auch gerne mal ein Spiel der Hamburg Towers. Das hat richtig Lust gemacht darauf. Also ganz, ganz lieben Dank an euch drei, Marvin, Jan und Frank.
Super, vielen Dank.
Danke euch. Danke.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und auch dir, lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wie immer hoffe ich, dass einige inspirierende Momente für dich dabei waren. Bis bald bei der nächsten Folge unseres Podcasts und besuch uns jederzeit gerne auf letsmakelemonade.de. Bleib gesund und vor allem sportlich. Ciao.